Cześć ludzie, zapraszamy was dzisiaj do Fact My Brain. Dzisiaj z tematem od opieka zdrowotna z ciekawym gościem, miłym słuchaniem.
Das war Polnisch. Fact My Brain. Und damit ein Hallo Menschen, herzlich willkommen zu Fact My Brain, eurem prophetischen Podcast hier auf Spotify. Es ist wieder Montag, das heißt, es ist Fact My Brain Zeit. Und ich bin natürlich nicht alleine, natürlich haben wir heute einen speziellen Interviewgast, aber natürlich habe ich auch meinen speziellen Podcast-Partner hier mit mir. Hallo, Tobi.
Wieso bin ich denn bitte speziell?
Also in einer gewissen hoffe, Art und Weise.
Ich hoffe, das nicht diskriminierend.
Nein, das ist positiv gemeint. Was denkst du denn?
Gut, gut, ja, von mir ein freundliches Hallo von eurem erfolgreichsten und beliebtesten Podcast aus Polen diese Woche. Sind die Zahlen gerade frisch reingekommen und ja, in der Tat haben wir einen speziellen Interviewgast. Jeder, der den Teaser schon gesehen hat, weiß das schon. Alle anderen, lasst euch überraschen. Dazu später in der Sendung
lasst mehr. Lasst euch überraschen.
Genau.
Woher auch das Lied stammt, aber ja gut.
Zuallererst, wie schon fast üblich, habe ich so ein paar Danksagungen zu machen. Diesmal gruppiert an vier Personen, an den Tim, den Justus, den Nico und den Marcel. Die haben uns auf Social Media nämlich ein paar Fragen auch zum Thema Pflege beantwortet. Arbeiten halt auch alle im Gesundheitswesen bzw. in der Pflege. Und ja, dazu auch später in der Sendung ein bisschen mehr. So.
Aber das eröffnet ja eigentlich auch schon unser Thema, was wir heute anschlagen, nämlich Gesundheitssystem, Krankensystem, Pflegeversicherung, KKG. Also es geht ums Gesundheitswesen tatsächlich, liebe Leute. Heute werden wir mal ein bisschen gesundheitlich förderlich. Aber das sind wir ja auch immer, ne? Wir sorgen ja für den mentalen Boost.
Jeder weiß, wenn man Fuck My Brain hört, wird man halt nicht krank. Das ist einfach so.
Sowieso.
Und also, man altert im Übrigen auch nicht. Also Fuck My Brain schenkt ewiges Leben und ewige Gesundheit.
Ich sag's mal wie Donald Trump. Ich glaube, ich bin immun.
Ja, das trumpelt hier. Alles klar. Kurzer Überblick so. Wir werden jetzt im ersten Teil der Sendung ein bisschen was über das Thema Krankenversicherung und Pflegeversicherung erzählen.
Zahlen, Daten, Fakten
genau,
zählen
Zahlen,
hier.
Daten, Fakten. Im zweiten Teil haben wir dann das Interview mit einem Experten sozusagen. Und im dritten Teil diskutieren wir noch das ein oder andere, was in den Themenbereich reinpasst.
Genau, und hoffentlich rülpst Tobi während der Podcast-Folge natürlich wieder fröhlich vor sich hin. So wie jedes Mal.
Ah, scheiße, im Moment sieht schlecht aus. Ach. Ich hätte jetzt dir sofort gern den Gefallen getan, aber mal sehen, was im Laufe des
Abwarten, Abwarten, Informationsdefizit, wir sind Fans davon, ne?
Das sowieso.
Genau.
Ja, wie schaut's aus in Deutschland? Wir haben in Deutschland ein sogenanntes duales Krankenversicherungssystem. Dual deswegen, weil es grundsätzlich zwei Möglichkeiten gibt, sich zu versichern, entweder in der gesetzlichen Krankenversicherung oder in der privaten Krankenversicherung. Wobei es aktuell so ist, dass ca. 85% aller Deutschen in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. Und es wird immer auch im internationalen Vergleich viel diskutiert über Gesundheitssysteme. Wenn man sich da mal die Zahlen anguckt, scheint unser Gesundheitssystem nicht so schlecht zu sein. Immerhin ist die durchschnittliche Lebenserwartung der Deutschen von 1960 69,3 Jahre auf in 2015 81,1 Jahre gestiegen. Von dem her kann das ja gar nicht so schlecht sein, oder was meinst du dazu?
Nö, überhaupt nicht. Also ich glaube auch, dass wir zu einem der wirklich effektivsten Gesundheits- und Krankensysteme hier auf der ganzen Welt, natürlich hier nur auf unserer Welt, dass wir das besitzen dürfen und
dann
auch verwenden dürfen.
Frage ich mich doch, wie ist das ausgestaltet? Kannst du etwa dazu was sagen,
ja,
so ganz spontan?
Tatsächlich bestehen immense Unterschiede zwischen der GKV und PKV, also zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung, nämlich darin, wie sich die Leistungen unterscheiden. Schauen wir zum Beispiel zum Zahnarzt, da sehen wir, ja gut, bei der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten wir nur Grundleistungen. Schauen wir aber zur privaten Krankenversicherung, dort werden wir dann wieder umfassende Leistungen erhalten, wie zum Beispiel die professionelle Zahnreinigung, die nicht in den Grundleistungen mit inbegriffen ist. Im Krankenhaus sieht es ähnlich aus. Wir haben nämlich in der gesetzlichen Krankenversicherung nur einen Anspruch auf Mehrbettzimmer und eine fachärztliche Untersuchung. Bei der privaten Krankenversicherung darfst du sogar vom Chefarzt untersucht werden und bekommst ein Einzelzimmer. Das bedeutet, du bist hier ein High-Society-Premium-Gast.
In der GKV muss ich dazu eine Zusatzversicherung abschließen, wenn ich das haben möchte.
Genau, nämlich die private Krankenzusatzversicherung. Dann bist du privat krankenversichert und somit ein Rich Girl oder ein Rich Boy.
Nein, ich bin dann nicht privat krankenversichert. Sondern ich bin dann, habe eine private Zusatzversicherung. Das ist ein Unterschied.
Gut, ja, muss man auch so anmerken. Aber im Prinzip läuft es ungefähr aufs Gleiche hinaus, wenn man es mal so aufwiegt. Nur, wie dem auch sei, Tobi sprach es gerade eben schon an, 85% der deutschen Bevölkerung sind in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Das sind also im Schnitt ca. 70,7 Millionen Menschen in der GKV, in der PKV ca. 12,5 Millionen. Das sind schon eine ganze Menge Versicherten, die wir haben. Und da stellt sich natürlich wieder die Frage, wie finanziert sich das Ganze? Also wie viel von meinem Lohn zahle ich in das private, in das Krankenversicherungssystem durchschnittlich ein? Gesetzlich Versicherte zahlen jetzt im Jahr 2020 einen Krankenkassenbeitrag von einheitlich 14,6% vom Lohn. Dabei teilen sich die Kosten ein wenig auf. Der Arbeitgeber zahlt 50% und auch der Arbeitnehmer zahlt 50%. Dazu kommt noch so ein kassenindividuellen und einkommensabhängiger Beitrag. Sagen wir es einfach mal so. Schauen wir uns mal das Gesundheitssystem im internationalen Vergleich an. So stellen wir fest, dass wir auf Platz 2 sind. Vor uns ist nämlich Japan mit dem scheinbar weltbesten Gesundheitssystem.
Ja, danach, die werden ja auch alle so alt in Japan, ne?
Ja, du, das sehe ich auch. Aber ich glaube, das liegt immer nur an dem Sencha-Tee, ne? Der gute grüne so. Tee.
ich glaube eher am Sake, aber okay.
Oder so, ne? Also Alkohol desinfiziert ja, das wissen wir ja alle.
So.
Von daher. Auf dem dritten Platz landet die Schweiz, vierter Platz Österreich, danach kommt Frankreich, Norwegen, Schweden, Lettland, bla bla bla. Also ihr seht.
Ich dachte, du gehst jetzt die ganze Liste durch.
Ja, natürlich.
Platz 200 und noch irgendwas.
Ja, aber sowas von. Nein, also wir spielen schon ganz oben in der Liga mit, was auch dementsprechend widerspiegelt, wie gut eigentlich unser deutsches Krankensystem ist. Dabei stellt sich die Frage, was hat denn so die GKV für Vorteile? Naja, wir haben eine kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern und Kindern, die natürlich ohne Einkommen sind. Das Krankengeld wird bei Arbeitsunfähigkeit und Erkrankung teils mitgezahlt. Und wir haben auch relativ stabile Beiträge, nämlich mit dem durchschnittlichen Beitragssatz von derzeit 14,6%. Wenn wir uns jetzt mal die private Krankenversicherung da gegenüberstellen, so sehen wir, okay, wir haben erstmal eine freie Arztwahl. Das ist ja schon mal etwas ganz Krasses, weil wir können uns aussuchen, zu welchem Mediziner wir gehen möchten. Die nehmen uns auf jeden Fall gerne mit einer privaten Krankenversicherung. Die können mich dreifach abrechnen. Muss man einfach mal so gesagt haben. Des Weiteren haben wir zu erbringende Leistungen werden vertraglich bindend festgelegt. Das heißt, Behandlungen durch den Chefarzt können festgelegt werden, dass man ein Bettzimmer bekommt, eine Zahnzusatzversicherung, dass man auch von einem Heilpraktiker behandelt werden darf. Sprich, das Ganze ist ein bisschen individueller gestaltbar, als das jetzt bei der gesetzlichen Krankenversicherung der Fall ist. Und natürlich muss man sich die Leistungen angucken, ne? Freie Krankenhauswahl, je nach Tarif auch die Unterbringung im Einzelzimmer, die Chefarztbehandlung, die zusätzlichen Leistungen, die einfach da mit drin sind. Also man merkt, eine private Krankenversicherung lohnt sich schon. Es ist halt so ein gewisses Luxusgut, könnte man auch sagen.
Sie ist natürlich auch dementsprechend in der Regel immer teurer als die gesetzliche Krankenversicherung. Also ich weiß es jetzt natürlich nicht mehr genau, aber als Selbstständiger, das sind ja in der Regel die dann privat versichert sind oder freiwillig gesetzlich versichert, das geht ja natürlich auch. Aber die müssen ja ihre Krankenkassenkosten, da gibt's ja keinen Arbeitgeber, die müssen ja komplett selber tragen.
Mhm.
Und da hat man, je nachdem in welchem Alter man ist, schon monatlich muss man dann halt schon mal so 400 Euro abdrücken für die Krankenversicherung und das ist nicht so ganz ohne.
Das ist natürlich auch einer der ersten Nachteile der privaten Krankenversicherung, die ich nennen möchte, nämlich Rechnungen werden vom Privatpatienten zugestellt und dieser muss erstmal in Vorleistung gehen und sich das dann auch von der Versicherung erstatten lassen. Also das ist ein ganz schöner bürokratischer Aufwand, der dahinter steckt. Risikozuschläge oder Ausschlüsse von Leistungen bei Vorerkrankten sind ebenso vorprogrammiert. Außerdem zahlt jedes Familienmitglied seinen eigenen Monatsbeitrag. Also ist nicht so, dass du für die komplette Familie hier einmal kurz zahlst. Das sind auf jeden Fall schon diverse Nachteile. Aber auch die GKV, also die gesetzliche Krankenversicherung, hat Nachteile. Nämlich zum Beispiel ist die Wahl des Krankenhauses eingeschränkt. Der Arzt weist dementsprechend dich einem Krankenhaus oder einem nächstgelegenen Krankenhaus zu, beziehungsweise weist dich da ein. Einweisung. Ja, okay, der war jetzt nicht so. Ja, man kann
sorry, ich habe gerade nicht gehört.
War klar. Aber auch die Behandlung erfolgt durch Vertragsärzte und Zahnärzte der Kasse. Zumindest ist das in der Regel so. Das heißt, wir haben hier keine Kostenübernahme für spezielle Fachärzte oder besser gesagt für Heilpraktiker zum Beispiel oder einen Chiropraktiker zum Beispiel. Wobei sich das auch wieder so ein bisschen unterscheidet. Beispielsweise bietet die TK solche Übernahmen an, wenn auch eine spezielle und wichtige medizinische Indikation hier gegeben ist.
Da sind wir wieder bei der Werbung, ne? Techniker Krankenkasse, die Krankenkasse ihrer Wahl. Nein, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere tolle Krankenkassen, AOK und was gibt's noch? Mir fällt
Barmer.
Nur damit wir jetzt so ein paar Namen genannt haben und nicht Werbung.
Irgendwie sowas. Aber wie dem auch sei, für Medikamente, Heil- und Hilfsmittel muss man Zuzahlungen zahlen. Und du hast keine individuelle Gestaltungsmöglichkeit deines Krankenversicherungsschutzes. Also man merkt, das hat irgendwie schon gewisse Vor- und Nachteile. Aber ich muss sagen, also ich habe die gesetzliche Krankenversicherung mein Leben lang. Und mir hat es bisher auch nicht irgendwie gefehlt. Außer, dass ich irgendwie eine längere Wartezeit beim Dermatologen hatte.
Ja, und ich bin so eine Privatversicherungsschlampe irgendwie. Also ich habe mein Leben lang, lange Zeit meines Lebens als Kind war ich privat bei meinen Eltern mitversichert, beide Beamte. Und danach war ich auch privat versichert quasi und in meiner selbstständigen Zeit sowieso. Und dann erst, als ich dann Angestellter geworden bin, gesetzlich. Und das Krasseste ist sowieso schon gewesen, das hat mich so aufgeregt. Ich habe mein Leben lang nie irgendwas mit den Zähnen gehabt, ne? Nie.
Mhm.
Und ich habe zum Jahreswechsel 14/15 die Krankenkasse gewechselt von privat auf gesetzlich. So, seit 01.01.2015 bin ich gesetzlich krankenversichert. Und ich bin im Januar 2015 zum Zahnarzt gegangen und hatte das erste Mal was an den Zähnen und musste Fett zuzahlen und so weiter.
Shit.
Wo ich gesagt habe, wäre ich 2 Monate vorher gegangen, dann hätte die Kasse das alles bezahlt. So.
Fuck, okay, das ist natürlich eine echt beschissene Situation, in die du da geraten wirst. Menno.
Aber ich lebe noch, also alles halb so schlimm.
Ja. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, der ich mich gerne widmen würde. Jetzt, wie sieht jetzt gerade so das Gesundheitssystem aus und wie wird sich das so ein bisschen zukünftig verändern? Ich meine, so ein perspektivischer Ausblick ist ja auch ganz interessant. Also, innerhalb des Gesundheitssystems sind momentan 5,5 Millionen Menschen schätzungsweise beschäftigt und stützen somit das deutsche Gesundheitswesen und damit auch die Prozesse, die im Gesundheitswesen ablaufen. Konkret gesagt ist das also jeder 8. Arbeitsplatz in Deutschland, beziehungsweise jeder 8. Arbeitsplatz repräsentiert einen Arbeitsplatz im Gesundheitssystem. So, die Ausgaben dabei liegen nach meinen Recherchen bei über 374 Milliarden Euro jährlich. Also die Summe muss man sich mal reinziehen, was das für ein Geldstapel sein muss. Ne?
Die Summe würde ich mir gerne reinziehen, ja.
Eben. So, dabei beschäftigt uns parallel das Problem der Überalterung. Ne? Die Lebenserwartung steigt, die Geburtenrate sinkt, nur die Zahl der Beitragszahler nimmt ab. Konkret gesagt, die Gesellschaft wird älter durch die steigende Lebenserwartung und nur die Geburtenrate nimmt dann ab, was ein Problem darstellt. Also wir sind so ein bisschen angeschissen.
Das schon mal im Hinterkopf behalten, weil das eigentlich schon eine super Überleitung ist zu dem Thema Pflegeversicherung, wo wir jetzt gleich drauf kommen.
Richtig, aber ich habe noch 2 Anmerkungen zu machen. Nach Untersuchungen des Statistischen Bundesamtes muss die junge Generation immer mehr Geld für die ältere Generation in die gesetzliche Krankenversicherung pumpen. Dabei soll die private Krankenversicherung eine Rückstellung bieten, wodurch folgende Generation nicht mehr mit einer Überflutung an hohen Kostenbeiträgen konfrontiert werden. Ob jetzt die private Krankenversicherung das aber überhaupt auffängt, muss ich ehrlich gestehen, habe ich jetzt nicht herausgefunden und das wird sich auch eher in Zukunft zeigen. Also das ist eher ein schleichender Verlauf. Die private Krankenversicherung wird genauso wie jetzt in Zukunft die Innovation und Experimente mit neuen Methoden bliblablub im Gesundheitssystem auf jeden Fall vorfinanzieren, weil damit kann am meisten Kohle rausgepumpt werden, das eingesetzt werden kann.
Wobei wir das ja nicht wissen, weil seit längerer Zeit ja schon darüber geredet wird, ob man nicht GKV und PKV einfach platt macht und so eine Bürgerversicherung macht und so weiter und so fort. Wird ja auf politischer Ebene schon diskutiert hin und wieder.
Wäre auf jeden Fall eine Idee, aber jährlich fließen ca. 33 Milliarden Euro durch die Privatpatienten ins Gesundheitssystem, was natürlich einen immensen Anteil ausmacht. Zwar nicht den riesigen Anteil, aber einen immensen Anteil. Hätten diese eine gesetzliche Krankenversicherung, würde das System 12,6 Milliarden Euro verlieren. Was ein extremer Verlust ist, um ehrlich zu sein. Und damit werden natürlich auch hintenrum Jobs gesichert, Krankenhäuser können in einen guten Standard investieren, Jobs erhalten, ausbauen, in neue Methoden und Labore beispielsweise investieren. So sagt es zumindest der Verband der privaten Krankenversicherung. Also klar hat das irgendwie ganze Vor- und Nachteile, aber so ganz greifbar und ersichtlich finde ich das irgendwie nicht.
Hintenrum Jobs gesichert, da sind wir ja schon genau in der Pflege. Nein, Spaß beiseite. Wir wollten ja auch noch so ein bisschen zu dem Thema Pflege was sagen. Gesundheitssystem oder Gesundheitswesen ist das Ganze und man muss tatsächlich die Pflegeversicherung so ein bisschen trennen von der Krankenversicherung, einfach weil das zwei unterschiedliche Dinge sind, die allerdings gewisse Gemeinsamkeiten haben. So ist es in Deutschland so, dass jeder verpflichtet ist, ich glaube spätestens ab dem 23. Lebensjahr, eine Pflegeversicherung zu haben. Alle die, die in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, haben das automatisch quasi sowieso schon mit. Da spricht man dann von der sogenannten sozialen Pflegeversicherung. Alle die, die privat versichert sind, müssen dann eine sogenannte private Pflegepflichtversicherung abschließen. Aktuell ist es in Deutschland so, dass 71,95 Millionen Menschen die soziale Pflegeversicherung haben und 9,32 Millionen Menschen die private Pflegepflichtversicherung. Und jeder, der so eine Pflegeversicherung hat, dem steht es natürlich auch frei, noch privat zusätzliche Pflegeversicherungen abzuschließen. Das ist so mal das Erste. Was kostet das Ganze? Ähnlich wie bei der Krankenkasse auch. Geht es da um Prozente, die man bezahlen muss? 2020 ist es aktuell so, dass jeder Arbeitnehmer 3,05% in die Pflegeversicherung bezahlt, bei Kinderlosen 3,3%. Die bezahlen also ein bisschen mehr. Wir haben im Jahr 2000 haben wir in Deutschland 2 Millionen pflegebedürftige Menschen gehabt. Jetzt vor kurzem 2018 3,4 Millionen pflegebedürftige. Also wir haben in knapp 20 Jahren eine knappe Verdoppelung der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland gehabt, was schon mal die Relevanz einfach dieses Bereiches auch zeigt und das, was Noah eben auch gesagt hat, Stichwort eine immer älter werdende Gesellschaft bei immer weniger jungem Nachwuchs sozusagen, das zeigen diese Zahlen so ein bisschen auf. Bei den Pflegebedürftigen, bei den 3,4 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland ist es so, dass 76% zu Hause gepflegt werden und 24% vollstationär. Von denen, die zu Hause gepflegt werden, übernehmen in 51,7% der Fälle das die Angehörigen komplett und in 24,3% der Fälle mit ambulanten Diensten zusammen.
Und was mit dem Rest?
Ja, die werden da so liegen gelassen, keine Ahnung.
Der bleibt mal auf dem Flur liegen,
das ne? Das gibt ja tatsächlich die Möglichkeiten, zum Beispiel jemanden, wenn man die Kohle hat, jemanden einzustellen, der Vollzeit zu Hause einen Angehörigen pflegt.
Das ist ja auch. Das ist auf jeden Fall schmuckisch, ne? Das bockt.
Also da gibt's eben halt noch mehr Alternativen. Die Leute liegen natürlich nicht rum. Dann ist ja auch noch die Frage, was bezahlt denn die Versicherung? Natürlich kann man bei der Pflegeversicherung kann man jetzt aufschlüsseln, was die bezahlen nach verschiedenen Bereichen. Und wenn jemand vollstationär gepflegt wird, bezahlen die natürlich auch noch andere Sachen, als wenn jemand zu Hause gepflegt wird und so weiter und so fort. Man kann sagen, was jetzt die vollstationäre Pflege angeht, ist es in Deutschland aktuell so, dass im Durchschnitt die gesetzliche Pflegeversicherung, also die soziale Pflegeversicherung, 1.900 Euro im Monat bezahlt bei durchschnittlichen Kosten für einen Platz von 3.000 Euro im Monat. Das heißt, 1.100 Euro muss entweder der Pflegebedürftige über seine Rente oder ansonsten seine Angehörigen eben halt auf irgendeine Art und Weise oder über Zusatzversicherung auf irgendeine Art und Weise dazu zahlen, um sich einen durchschnittlichen Pflegeplatz in Deutschland überhaupt leisten zu können.
Und ich glaube, gelesen zu haben, dass durchschnittlich die Rentenhöhe 900 Euro beträgt.
Das habe ich jetzt so nicht im Kopf.
Was hast du im Kopf?
Gar nichts.
Ach so.
Ich habe nie
was im Kopf, weißt du doch. Ich meine, das gelesen zu haben, aber diese Angabe ist auch ohne Gewährleistung. Also da fehlt auch schon wieder eine Ecke an Geld.
Ja. Also deswegen wird ja auch so viel über irgendwelche privaten Versicherungen geredet, beziehungsweise deswegen ist es für Angehörige manchmal so tragisch, weil im Zweifelsfall, wenn es jetzt zu einem Rechtsstreit kommt, ist es in normalen Verhältnissen so, dass die Angehörigen verpflichtet sind, diese Kosten einfach zu übernehmen. Es sei denn, sie können das selber nicht, weil sie irgendwie unter der Armutsgrenze oder, klar. Aber insofern die das können, darf der Staat sogar letzten Endes die oder anteilig Sachen pfänden vom Gehalt, um die Pflege von Angehörigen bezahlen zu können. Ja, zu dem Thema Pflegebedürftigkeit, da gibt es ja auch große Unterschiede. Bis 2016 war das so, dass es 3 beziehungsweise genau genommen 4 unterschiedliche Pflegestufen gab, 0 bis 3. Und die wurden immer berechnet nach dem ermittelten Zeitaufwand pro Tag, den die Pflege bedurft hat sozusagen. Das ist seit 2017 nicht mehr so. Seit 2017 gibt es keine Pflegestufen mehr, sondern sogenannte Pflegegrade von 1 bis 5. Und in welchen Pflegegrad ich dort eingestuft bin, wird entschieden über ein Gutachten, was ja nach einem bestimmten Punktesystem unterschiedliche, ich sag jetzt mal so, Bereiche des Lebens überprüft und dann halt entscheidet anhand der Punkte, aha, in den und den Pflegegrad fällt der Betroffene rein. Und das ist so die Stelle, wo wir unseren Gast das erstmal so ein kleines bisschen mit in die Runde holen, weil der sich da etwas besser mit auskennt. Und nur ganz kurz zum Abschluss des ersten Teils stelle ich ihm ein paar Fragen zu diesen Begriffen und im zweiten Teil stellen wir dich dann auch noch ausführlicher vor und so weiter und so fort. Also wir sind gerade bei den Pflegegraden und bei der Berechnung der Module und da gibt es so 5 verschiedene Bereiche, in denen die Leute, ja, wie kann man das sagen, beurteilt werden, so nenne ich das jetzt einfach mal, oder begutachtet werden. Das klingt immer so komisch, ne, wie auf so einem Sklavenmarkt oder sowas.
Wirklich, das ist so. Ja, oh, ist der denn überhaupt geeignet? Aber es ist das richtige
Wort halt. Hallo? Es ist das richtige Wort. Und zwar, der erste Bereich, in dem begutachtet wird, ist der Bereich Mobilität. Was ist darunter so zu verstehen im Sinne der Pflege?
Genau, darunter versteht man zum Beispiel, wie eine Person mobil ist. Beispielsweise, ob sie einen Positionswechsel durchführen kann, sei es vom Bett in Rollstuhl oder vom Rollstuhl im Bett, ob sie das alleine schafft oder eine Hilfestellung benötigt. Oder ob sie in einer Sitzposition sitzen kann.
Also ob dieser jemand überhaupt sitzen kann oder ob er vom Stuhl fällt?
Ja, genau, sowas wird ermittelt. Und viele Leute können das aufgrund ihrer Krankheiten nicht.
Okay, dann gibt es noch einen zweiten Bereich, die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
Genau, da wird die Person zeitlich und örtlich geprüft, ob sie die Orientierung noch hat. Da werden die, da wird das Gedächtnis geprüft, die Alltagshandlung, ob sie die Alltagshandlung durchführen kann oder ob sie ihre Zukunftspläne planen, durchführen kann.
Ja, okay. Und der dritte Bereich sich hier ist der Bereich Selbstversorgung.
Da wird geprüft, ob die Person sich selbst versorgen kann oder ob sie da auch Hilfe braucht. Bei der Mundpflege, Oberkörperwaschung, Intimversorgung. Genau, da wird einfach zugeguckt, wie das denn gemacht wird.
Ah, okay. Und dann gibt's noch den Bereich, der heißt Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen. Was ist das denn?
Da kann man darunter verstehen, wenn jemand Diabetes hat, ob die Person sich selber spritzen kann oder einen künstlichen Darmverschluss hat, ob sie sich selber versorgen kann. Genau, oder ob man zur Krankengymnastik gehen muss oder der Therapeut zu einem nach Hause kommen muss oder halt auch, ob man die Arztbesuche alleine durchführen kann.
Ah, okay. Ja, und dann gibt es noch so einen letzten Punkt, der aus meiner Sicht so ein bisschen allgemeiner gehalten ist, nämlich Gestaltung des Alltagslebens. Was ist damit denn gemeint?
Genau, da wird das soziale Umfeld mitgeprüft, ob man auch wirklich sozial tauglich ist, quasi mit anderen Leuten spricht oder nicht, ob man die Ruhe- und Schlafphasen selbstständig einhalten kann. Ja.
Okay. Ja, alles klar. Das so als als kurzen Überblick über das Thema Krankenversicherung und Pflegeversicherung.
Der kurze Datenhagel, würde ich wohl eher sagen.
Der kurze Datenhagel, genau.
Das war ja sowas von ein Overload.
Wir kommen natürlich gleich nach der Playlist zum Durchatmen, so nenne ich sie diesmal, werden wir natürlich gleich unseren Gast noch kurz etwas genauer vorstellen und kommen dann auch zum Interview. Aber jetzt ist erstmal Mucke angesagt. Die Die Late Machado Playlist ist wieder am Start. Heute in einer ganz besonderen Ausgabe, weil ja heute insgesamt jeweils immer 3 Lieder auf die Playlist gesetzt werden. Und da Gäste immer Vorrang haben, Kamil, die erste Frage an dich. Welches Lied möchtest du bei uns auf die Late Machado Playlist draufhauen?
Ich haue von Bonnie Iver Skinny Love rauf.
Okay, dankeschön. Und Noah, welches du?
Oh, ich habe einen neuen wundervollen Song von Andrea Bocelli und Dua Lipa gefunden, nämlich If Only. Tobi, you're the last one.
Ja, wie immer. ja, bei mir ist dieses Lied auf ganz subtile Art und Weise, passt das schon zum Thema der Sendung, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und zwar von der Band Umf setze ich das Lied Das weiße Licht auf die Liste.
Oh, das kenne ich auch noch. Holy crap, das ist auch schon ein bisschen älter, um ehrlich zu sein, aber es ist geil.
Ja, genau wie ich.
Es ist, ja, du bist steinalt, Tobias, du bist steinalt. Und somit steigen wir dann auch in unseren zweiten Teil ein, nämlich heute geht es darum, wie alt eigentlich Tobias ist, nämlich richtig? Steinalt. Und darum, deswegen, wie sehr er gepflegt werden muss.
Deswegen habe ich meinen privaten Pfleger mit dabei, der sich gleich mal kurz vorstellen wird. Nein. Also wir heißen jetzt auch dann ganz offiziell unseren Interviewgast in der Sendung willkommen. Hallo Kamil.
Hallo.
Ja, wir hatten ja dich gebeten, dass du dich oder gefragt, ob du dich bereit erklärst. Und dann hast du ja beziehungsweise ganz anders angefangen. Wir sind ja überhaupt darauf gekommen, dich in den Podcast zu holen, weil du ja einen Preis gewonnen hast, weil du ja nach unserer Sommerpause als einziger unser Rätsel richtig gelöst hast. Das war ja der Ausgangspunkt, ne?
Genau.
Und
das heißt, wir halten auch unsere Versprechen, liebe Brainies.
Das sowieso.
Wenn ihr uns denn auch mal auf Instagram irgendwie eine Nachricht schreiben wollt, macht das gerne über unsere DMs oder schickt uns auch gerne mal eine E-Mail für einen Themenvorschlag für eine zukünftige Sendung über fuckthebrain@gmail.com und dann könnt ihr vielleicht auch mal mit uns hier in der Sendung sitzen und aufnehmen.
Das war der kurze Social Media Werbebreak mit Noah.
Mit Professor Dr. Noah.
Ja, I'm sorry. Genau, und dann haben wir uns ja überlegt, okay, was können wir auch für ein Thema in der Sendung nehmen, damit das halt auch passt, dass du unser Gast bist und da du nun mal in der Pflege arbeitest, haben wir dich gefragt, ob wir nicht ein Interview mit dir führen dürfen und da hast du zugesagt, da sind wir erstmal sehr dankbar für auf jeden Fall. Und dann möchte ich einfach mal mit der ersten Frage direkt starten, ganz allgemein. Erzähl uns doch einfach erstmal, was machst du überhaupt für eine Ausbildung?
Ich mache eine Ausbildung als examinierter Altenpfleger.
Okay.
Da habe ich eine Frage. Kannst du uns so einen kleinen Überblick darüber geben, was deine Ausbildung generell beinhaltet und wie die so aufgebaut ist?
Ja, also als allererstes betreue ich halt ältere Menschen im Alltag. Das beinhaltet nicht nur, wie sich die meisten Leute das vorstellen, einfach Ärsche abwischen, sondern, kann ich so sagen? Ja.
Natürlich darfst du das sagen. Du bist hier nicht in einem zensierten Podcast.
Genau, das beinhaltet sogar viel mehr, weil auch Behandlungswege mit rein, wie zum Beispiel Wundversorgung und Mitarbeit mit den Ärzten oder auch das Arbeiten mit Medikamenten.
Ah, okay, und das, diese ganzen Themen, die du gerade beschrieben hast, das verteilt sich dann sowohl auf die praktische Ausbildung als auch auf die Berufsschule.
Genau.
Ah, okay, prima. Ja, dann so als nächste Frage hat uns natürlich auch interessiert, was war denn für dich der Grund, dich für diese Ausbildung zu entscheiden? Weil man weiß ja, dass es viele junge Menschen gibt, die da jetzt nicht so Bock drauf hätten, in der Pflege zu arbeiten.
Ich habe als allererstes ein Praktikum in der Pflege gemacht, als erstes im Krankenhaus, dann ein halbes Jahr in einem Heim. Und ich habe dort gesehen, dass es gar nicht so schlimm ist, wie es immer in der Öffentlichkeit preisgegeben wird. Und ja, es hat mir im Endeffekt ziemlich gut gefallen und für den zum Schluss gebracht, dass ich in der Altenpflege arbeiten will.
Okay, nice. Und was würdest du sagen, ist so das Nonplusultra an deinem Job? Was magst du am meisten?
Das Arbeiten mit den Menschen. Vor allem, man sieht einfach die Dankbarkeit, dass die Menschen, man sieht, dass die Menschen dankbar sind, das, was man ihnen gibt.
Also dafür, dass du einfach für sie da bist, dass du ihnen zuhörst, mit ihnen arbeitest, sie beschäftigst. Dass du einfach grundsätzlich da bist und Fürsorge betreibst.
Genau.
Da kann ich an der Stelle auch noch mal dazu sagen, dass eine ähnliche Antwort. Wir hatten am Anfang die Danksagung gehört. Wir haben ja auch übers Internet, über Social Media ein paar Leute gefragt, die in dem Beruf arbeiten. An dieser Stelle nochmal Grüße an euch alle und danke, dass ihr mir Antworten geschickt habt. Und auch bei den Antworten, die ich bekommen habe, ist zu dieser Frage so das Thema Dankbarkeit, was man halt so bekommt dann von den Klienten oder Patienten, je nachdem, wie man sie nennt, halt so eine super positive Sache ist. Das sagen die anderen eben halt auch. Wenn wir über das Positive gesprochen haben, was sind denn für dich so die größten Herausforderungen an deinem Job?
Für mich ist persönlich die größte Herausforderung einfach, wenn wenig Personal ist, der Pflege gerecht zu werden. Das heißt wirklich, die Menschen wie Menschen zu behandeln und sie nicht irgendwie wie in der Fabrik dann irgendwie schnell zu versorgen und dann zu vernachlässigen, was leider öfter zutrifft, als man möchte. Also,
weil der Personalschlüssel einfach relativ gering ist.
Ja, genau.
Dazu haben auch die Kollegen aus dem Internet so ein paar Sachen gesagt. Und da war eben halt so der Tenor auf der einen Seite, ist eine Herausforderung, wurde da gesagt, dass man immer bedenken muss, dass die Bewohner ja eigentlich direkt oder indirekt diejenigen sind, die das Ganze halt bezahlen und man dementsprechend auch mit denen umgehen sollte. Und was auch noch als Herausforderung genannt wurde, ist, dass man es natürlich schaffen muss, sich selber emotional nicht zu sehr an die Bewohner auch zu binden, weil aus nachvollziehbaren Gründen, ne, stirbt halt auch mal jemand, so traurig das auch immer ist. Ja.
Ich wollte gerade so sagen, ach wirklich, ja gut, aber es ist ja tatsächlich so. Dementsprechend meine Frage, was ist so dein größter Kritikpunkt an deinem Job tatsächlich? Also jetzt so ein expliziter Grund, der dir einfallen würde.
Mein größter Kritikpunkt ist der Schichtdienst und die emotionale Belastung, die teilweise auf einen zutrifft.
Okay. Und ja, wenn wir mal so eine Botschaft vielleicht auch senden an die Leute da draußen, was würdest du denn sagen, was müsste sich ändern an dem Berufsfeld, damit dein Job auch für andere Leute, für andere junge Leute attraktiver wird?
Ja, also ich muss ehrlich gestehen, ich finde die Bezahlung eigentlich gar nicht so schlecht in der Ausbildung. Und einfach, dass der Personalmangel weniger wird. Wenn genügend Personal da ist, ist der Beruf eigentlich gar nicht so schlimm. Dann macht das Arbeiten auch ziemlich Spaß und ja, ist eigentlich ein ganz schöner Beruf dann.
Ja, das sind schon so Grundpfeiler, die tatsächlich dazu führen, dass es attraktiver wird, ne?
Ja.
Wie viel verdienst du so im Schnitt in der Ausbildung, wenn ich mal fragen darf?
Da ich die Ausbildung berufsbegleitend mache, ich habe ja vorher eine Ausbildung als Pflegeassistenz absolviert, verdiene ich mein Vollzeitgehalt wie eine volle Kraft.
Ach krass, okay.
Genau. Und da verdiene ich jetzt, das mag ich gar nicht laut aussprechen.
Ja, du kannst ja ungefähr eine Zahl nennen. Du musst ja jetzt nicht auf den Cent genau sagen, wie viel du
verdienst. Sagen wir mal zwischen 1,8 und 2,3 brutto.
Das ist ja auch nett, ne? Das muss ich schon sagen. Da stellt sich dann für mich die Frage, was würdest du denn jetzt unseren Zuhörern vermitteln, warum sie genau diesen Job ergreifen sollten? Also was macht das so attraktiv, in der Pflege zu arbeiten?
Wenn ihr einfach Gutmenschen seid und Leute helfen wollt und ihr auch vieles davon
geben möchtet,
genau, ergreift diesen Beruf. Es ist wirklich ein schöner Beruf, gar nicht so schlimm, wie er immer meistens dargestellt wird und ja.
Ich glaube schon, dass man am Anfang irgendwie
dieses
stereotype Bild auch hat, von wegen, ich muss immer pflegerische Tätigkeiten machen. Dabei ist ja der überwiegende Anteil tatsächlich soziale Interaktion, ne?
Ja.
Ja, und dann werden wir zum Schluss des Interviews sozusagen ein kleines bisschen staatsmännisch, sage ich mal.
Wir werden städtisch.
Jetzt nehmen wir mal an, dass die Politik natürlich unseren Podcast hört. Ich glaube, im Deutschen Bundestag kommt niemand an Fuck My Brain vorbei.
Herr Spahn, bitte zuhören
hier. Ja. Was würdest du der Politik sagen, was sich ändern muss in deinem Job?
Yes, einfach den Personalschlüssel ändern, dass mehr Leute in die Pflege gehen.
Ja, das kann ich natürlich nachvollziehen. Also es ist ja, so wie ich das mitbekommen habe, ich kenne es jetzt nur aus der Sicht meines besten Freundes, der ist Krankenpfleger, der ist jetzt keine Pflegekraft, schon in gewissen Anteilen, aber der sagt halt auch so, der Personalschlüssel, der könnte grundsätzlich auch mal erweitert werden, ne? Weil es ist ein hohes Patientenaufkommen und tatsächlich ein Fachkräftemangel schon irgendwo spürbar.
Ja, und das sind auch die Antworten, die wir von den anderen Leuten über Social Media teilweise bekommen haben, wo es eben halt auch um den Personalschlüssel geht, beziehungsweise auch um das Thema bessere Bezahlung für Pflegekräfte beispielsweise oder das überhaupt mehr in den Bereich Pflege auch investiert werden sollte, damit die Leute, das darf man ja auch immer nicht vergessen, die dort Patienten sind, die haben ja in der Regel ihr ganzes Leben lang gearbeitet und quasi für den Staat etwas geleistet und sollen dann natürlich auch in Würde altern dürfen.
Das sehe ich ebenso. So sieht das auf jeden Fall aus und so haben wir auch unser Interview mit Kamil geschafft. Vielen Dank dafür und vor allen Dingen vielen Dank, dass du hier die Nerven aufgebracht hast, mit uns in diesem Fragenhagel zu sitzen. Das hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber das soll es natürlich noch nicht gewesen sein, oder Tobi?
Nein, wir haben im dritten Teil natürlich noch so ein paar Sachen, die wir einfach so ein bisschen freier diskutieren und ein paar Fragen, über die wir uns unterhalten wollen. Aber um Luft zu holen, würde ich einfach mal sagen... Machen wir doch mal ein bisschen Musik auf der Late Machado Playlist und so.
Du bist auch immer Late Machado, ne? Late Machado, das ist ein
Es ist letzten Endes beides falsch, von daher scheiß drauf.
Es ist einfach egal, du.
Ja, dann frage ich wieder als erstes natürlich den Kamil, welches hochanspruchsvolle, niveauvolle Lied aus deinem persönlichen Lieblingsmusikgeschmack möchtest du denn jetzt auf die Playlist setzen?
Ja, wer Bock hat auf ein niveauvolles Lied, hört sich einfach Alexander Markus Hawaitus an. Für einen Ohrwurm immer gut zu haben.
Oh Gott, Leute, ihr wisst nicht, was ich vorhin im Auto ertragen musste.
Ja, ich hatte einen Ohrwurm von, das ist der Hawaitus und ich weiß einfach nicht, wie dieses Lied weitergeht. Deswegen läuft es konstant auf Repeat. Ekelhaft. Tobias, was setzt du auf die Playlist?
Nee, Moment. Pass mal auf, Noah. Jetzt muss ich echt mal ein ernstes Wörtchen hier. Hier muss Zucht und Ordnung herrschen. Ich moderiere die Playlist. Das heißt, ich frage dich, was du auf die Playlist setzen willst.
Schrei mal nicht so rum. Nachher kommt die Nachbarin von oben vorbei. Die hört man doch auch
immer. Das ist mir scheißegal.
Die hört man im Übrigen hier immer mit ihrem Freund züngeln, ne? Muss ich auch mal so ansagen.
Du hast aber gute Ohren, wenn du das Züngeln hörst. Ich höre die immer nur bumsen.
Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass die jetzt immer Musik anmacht? Okay. Wenn die am Bumsen ist. Das ist mein Verdienst im Übrigen. Ich habe ihr nett gesagt, sie soll doch bitte Musik anmachen, wenn sie schon am Vögeln ist, samstags abends, weil man sie nämlich durch alle Wände hören kann. Deswegen setze ich von Maroon 5 This Love auf die Late Machado
Playlist. Ja, und ich habe jetzt täglich Überzeugungsarbeit zu leisten, dass sie die Musik wieder ausmachen dabei, weil ich das eigentlich ganz geil fand, das zu hören.
Okay.
So, aber ich setze auf die Playlist von Jay-Z featuring Alicia Keys das Lied Empire State of Mind.
Oh ja, das ist natürlich, also das ist ja auch ein Empire State hier jetzt gerade, ne? Muss ich auch mal so gestehen. Und somit sind wir auch schon im dritten Teil unserer Late Machado. Nee, sind wir jetzt in unserem im Podcast. Ihr merkt es selber, bei mir ist auch schon die Luft so ein bisschen raus, aber das soll uns natürlich nicht daran hindern. Dankeschön, das soll uns nicht daran hindern, hier immer noch weiter Stunk zu verbreiten, denn wir haben Bock drauf.
Das sowieso. Und wo wir jetzt gerade so einen Experten an unserer Seite haben, gibt es eine Frage, die ich dir ganz gern mal so stellen würde, ja. Die mich beschäftigt und vielleicht hoffentlich auch für euch da draußen interessant ist. Und zwar, wenn ich jetzt als Angehöriger beispielsweise auf der Suche bin nach einem Pflegeheim für wen auch immer. Und ja, klar kann ich im Internet nachgucken, was es irgendwie so für Pflegeheime gibt, aber dann ist es ja hoffentlich auch so, dass ich irgendwann da mal hinfahre und mir das vor Ort mal angucke. Was sind denn so Dinge, worauf ich achten sollte, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, ist das jetzt ein gutes Pflegeheim, wo auch mit den Leuten gut umgegangen wird und die eine vernünftige Ausstattung oder was weiß ich was haben. Ich kenne mich da also so gar nicht aus. Was kannst du da vielleicht so an Tipps geben?
Gute Frage. Also erfahrungsgemäß, was ich so kennengelernt habe, sind das, ja, also es ist nicht wirklich fachlich, aber ich würde immer drauf gucken, wie das Personal drauf ist, wie die Stimmung zwischen den Leuten ist und ganz wichtig, ob es in den Fluren nach Urin riecht. Und das heißt, ob die Leute wirklich versorgt werden oder auch nicht.
Interessanter Tipp, okay.
Ja, also finde ich deswegen schon wichtig oder deswegen höre ich dir auch so gerne zu, weil ich ja weiß, dass du in deiner, nicht nur in der jetzigen Ausbildung, sondern auch in der Ausbildung vorher und auch beim Arbeiten nebenbei schon in doch einigen verschiedenen, wie sagt man überhaupt, Einrichtungen?
Ja,
ja, in einigen verschiedenen
Institutionen.
In einigen verschiedenen Einrichtungen gearbeitet hast. Kannst du da mal erzählen, ohne Namen zu nennen, jetzt selbstverständlich so, aber was für Unterschiede hast du denn da so festgestellt?
Ja, also fast in jedem Haus ist es wirklich so, dass wenn wenig Personal da ist, die Toilettengänge bei den Bewohnern nicht durchgeführt werden und das auch ziemlich in den Hintergrund gerät. Das heißt, die Leute werden einfach nur versorgt. Das stört mich am meisten und danach werden die irgendwo in den Speiseraum gesetzt und dann bleiben sie auch den ganzen halben Tag da sitzen.
Na, wundervoll.
Ja, genau. Und das sind halt keine netten keine Voraussichten.
Umstände,
überhaupt nicht. So. Ja. Und das ist den meisten halt überhaupt nicht klar. Es wird meistens immer so gezeigt, dass außenrum alles schön und gut ist, aber wie es wirklich denn drin aussieht, ignoriert dann meistens jeder. Und das wird auch ganz leicht unter dem Teppich gekehrt, wenn sowas auch mal publik also kommen sollte.
So eine kleine Mogelpackung im
Prinzip. Ja, genau.
Nice, und nicht.
Ja, und wie ist das so? Also irgendwie habe ich relativ zusammenhanglos einfach so ein paar Fragen im Kopf, die mich irgendwie beschäftigen. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, so, du machst jetzt einen ganz normalen Schichtdienst, der wird ja auch insgesamt 8 Stunden gehen,
genau,
nehme ich mal an.
Ja.
Okay, so abzüglich der Zeiten, wo du eben halt zumindest offiziell Pause machen darfst. Aber wenn ich jetzt mal von den, jetzt ziehe ich mal alle Pausezeiten auch noch ab. So, und sag jetzt mal als Beispiel, dann bleiben vielleicht noch irgendwie 6,5 Stunden übrig oder irgendwie sowas, die jetzt reine Arbeitszeit sind. Von diesen 6,5 Stunden, was würdest du sagen, wie viel bist du tatsächlich beschäftigt mit rein pflegerischen Tätigkeiten oder irgendwelchen Verwaltungstätigkeiten, Dokumentation? Und wie viel Zeit hast du so für dieses Soziale, weißt du?
Ja, das Soziale kommt auf den Dienst drauf an. Im Frühdienst ist es so, dass du hauptsächlich in den pflegerischen Tätigkeiten bist und davon ungefähr 2 Stunden noch dokumentierst, also gründlich dokumentierst, in der Ausbildung musst du auf Pflegeplanung alles Mögliche schreiben.
Magst du ja besonders, wie ich weiß.
Ja. So, jetzt habe ich mir die Frage vergessen.
Ich habe gesagt, wenn man sich mal so die Stunden, die du arbeitest, anguckst, wie viel von diesen Stunden ist tatsächlich Zeit, um sich eben halt um dieses Soziale, diese Interaktion
zu kümmern. Ach ja, genau. Wie gesagt, das kommt auf den Dienst drauf an. Im Frühdienst kommt das Soziale ein bisschen unter, weil das wirklich größtenteils nur die Versorgung stattfindet und dann auch meistens die Prophylaxen und Behandlungswege mit reinkommt. Im Spätdienst hast du mehr Zeit für das Soziale. Da kannst du dich mehr mit den Leuten beschäftigen und was mit dem Unternehmen.
Ja. Okay, und was ist dir persönlich lieber? Denn der Spätdienst wahrscheinlich, oder?
Wenn's, ja, genau.
Okay. Das ist natürlich auch nachvollziehbar, ne? Also da hätte ich jetzt auch wenig Bock drauf, die Leute dann morgens aus dem Bett zu holen, zu wecken, denen Medikamente zu geben, anzuziehen, sauber zu machen. Guckergeld, das ist ja auch, also ich meine, wie viel Zeit hast du jetzt pro Patient im Schnitt?
Es sind von der Krankenkasse oder für die gewissen Pflegegrade gewisse Zeiten zugeordnet, die du aber niemals einhalten kannst. Ich wüsste aus dem Kopf jetzt auch nicht ungefähr, wie viel Zeit du für einen bestimmten Bewohner hast, aber so die,
was sind so die Durchschnitte?
Ja, aber gerade die Durchschnittszeit ist ungefähr so 20 Minuten, nicht mal so. Also ich sehe Leute teilweise, die Leute versorgen, die nicht mal 10 Minuten brauchen, da wundere ich mich auch manchmal, was die da so machen, ob die wirklich jetzt die Leute versorgen.
Ja, also, ja, das ist ja schon so ein bisschen eigenartig in dem Fall, wenn man so schnell fertig ist, ne?
Aber ich muss auch sagen, ich bin auch durch viele Horror-Einrichtungen durchgegangen und mein jetziger Arbeitsgeber ist eigentlich sehr human und geht mit Leuten ganz gut um. Also da ist es nicht so schlimm wie von den Erzählungen jetzt her.
Wo du gerade sagst, dass du so ein paar Horror-Einrichtungen schon kennengelernt hast, kannst du mal so, wie gesagt, bitte ohne Namen nennen und so weiter und so fort, so dass du deine schlimmste Erinnerung sozusagen, was das angeht, uns mal schildern.
Oh Gott, ja. Ich war an einem Wochenende auf dem Frühdienst eingeteilt. Da habe ich jetzt nochmal Hilfskraft gearbeitet. Und dann stand ich eines Morgens alleine dort. Es ist keiner zum Frühdienst gekommen. Es waren 40 Bewohner auf der Station. Und teils der Station waren die Leute demenziell erkrankt. Das war eine offene Station. Und ich hatte dann die Fürsorgepflicht für jeden einzelnen Bewohner dort und ich konnte das alles nicht gewährleisten und schon mal mit der Versorgung gar nicht hinterherkommen. Ja, es war einfach schwierig. Ich dachte, ich gehe in die Ecke und heul und ich wollte eigentlich nur nach Hause gehen, aber das konnte ich nicht machen. Und ja, und teilweise sind auch Bewohner da auf die Straße gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, also man muss dann normalerweise die Polizei rufen, die als vermisst melden und dann werden die meistens eingefangen. In einigen Stadtteilen von Hamburg holt die Polizei sie nicht rein, da musst du selber rauslaufen. Ja, und nach dem Dienst dachte ich, okay, ich habe keinen Bock mehr auf die Pflege. Also wirklich, sowas macht einen echt den Beruf kaputt.
Sowas, sorry, aber ja, sowas macht man ja auch nicht. Das ist sowas von hart unkollegial, sowas geht gar nicht. Also das ist wirklich kein Props an die Mitarbeiter in dem Fall. Aber als Gegenstück, was ist denn die schönste Erfahrung, die du jemals gemacht hast in der Pflege?
Gute Frage. Und zwar, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber ich habe eine Patientin, Bewohnerin begleitet bis zum Tod und habe die Familie auch mit begleitet und habe dafür gesorgt eigentlich, dass sie wirklich in Würde sterben kann und auch auf die Wünsche eingehen konnte, die sie als letzte Wünsche noch hatte und auch von der Familie. Und ja, ich weiß nicht, einfach der Gang zum Ende quasi war einfach weltbewegend und wie die Familie dann mir gedankt hat und zu sehen, dass das wirklich eine Erleichterung für sie war, dass sie gut aufgehoben war, das war ein schöner Moment. Und sonst einfach von den Leuten, wie gesagt, die Dankbarkeit, dass es einfach menschlich da zugeht.
Voll krass. Also ich finde das richtig krass. So, ich glaube, für jemanden, der länger in der Pflege arbeitet schon oder so, wird das wahrscheinlich was ganz Nachvollziehbares sein. So nach dem Motto, ja, habe ich auch schon mal erlebt, sowas Vergleichbares. Für mich ist das halt irgendwie so, ey, voll krass, so einen Menschen und die Familie bis zum Tod irgendwie zu begleiten und irgendwelchen letzten Wünsche noch erfüllen im Rahmen des Möglichen und so. Das finde ich alles voll krass. So, weil das, was vorhin halt auch gesagt wurde, dass man eben halt aufpassen muss, so Stichwort professionelle Distanz, also nicht eine zu enge Bindung aufzubauen, das wäre, glaube ich, etwas, was ich eben halt nicht könnte. So. Also das wird mir, glaube ich, richtig zu schaffen machen, weil ich diesen psychischen Abstand sozusagen nicht einhalten könnte.
Ja, damit haben halt auch viele in diesem Beruf Probleme und nehmen das mit nach Hause und dadurch kommt halt viel Depression dann auf oder halt auch ein Burnout in dem Moment. Das
ist, also es hat ganz viele psychische Anforderungen und Belastungen vor allen Dingen oder Beanspruchungen, könnte man ja auch sagen, die einfach da in dem Tätigkeitsfeld gegeben sind, verständlicherweise. Also ich meine, Menschen pflegen, vor allen Dingen bis zum Tod begleiten, das ist schon eine sehr starke Herausforderung und spiegelt ja auch sich dann in der Persönlichkeit wieder, in dem Fall, dass du ein sehr starker Charakter bist, wie ich finde. Das ist ja schon eine Aufgabe, ich könnte die nicht tragen tatsächlich. Also ich bin auch einmal in meinem Leben mit dem Thema Tod in Berührung gekommen. Und muss dazu sagen, wenn ich das jetzt erleben würde, ich wüsste gar nicht, was das mit mir machen würde. Na? Ja, wie sieht's bei dir aus, Tobi?
Ja, ich bin schon häufiger in meinem Leben mit dem Thema Tod irgendwie in Kontakt gekommen, in unterschiedlichen, also sowohl familiär als auch außerfamiliär. So, das ist für mich, also ich kann da schon mit umgehen, überhaupt gar keine Frage, aber ist natürlich jedes Mal immer eine super emotionale Geschichte und wie soll ich sagen, erfordert auch ein bisschen Kraft, irgendwie damit umzugehen und das zu verarbeiten. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das jetzt beruflich erlebe, also ich kenne mich jetzt auch gut genug, da wird es mir wahrscheinlich nicht bei jedem Patienten gleich schwer fallen, aber ich wäre ja ein Mensch, der mit den Patienten, wo ich ein bisschen mehr zu tun habe, würde ich dementsprechend auch eine engere Bindung halt irgendwie aufbauen. Hm. Und das wäre halt einfach nicht meins. Ich bin halt so nicht, dass ich das so, was heißt, locker wegstecken kann, aber gut damit umgehen kann.
Hm, du bist aber lieber im aktiven Geschehen, in der sozialen Interaktion einfach da. Das heißt, du magst es auch einfach lieber, mit lebenden Personen zu arbeiten.
Nee, ich hasse Menschen und ich interessiere mich auch nicht für Menschen, auch nicht für die Psyche. Und deswegen das ist mir alles so völlig scheißegal geworden.
Punkt.
So, und ich habe auch keinen Bock, irgendwie zu Leuten zu sprechen oder dass Leute mir zuhören oder sowas. Das finde ich alles voll unangenehm.
Das
ist
auch voll die Scheiße, oder, mir, also, ich kann ja auch gar nicht nachvollziehen, die Kacke hier, du.
Nein, klar, arbeite wieder lieber mit lebenden Menschen, wie das schon klingt, als wenn ich im Heim, ja, so als wenn ich im Heim nur mit toten Menschen arbeiten würde. So, das stimmt ja nun auch überhaupt nicht.
Krematorium Deluxe mit Tobias und Kamil. Das wird unsere neue Sondersendung bei Fuck My Brain.
Fällt mir aber gerade noch mal eine Frage an Kamil ein, wo wir gerade so positiv und negativ. Was ist denn so aus deiner Sicht, damit wir zum Ende hin auch ein bisschen lockerer mal werden, so, was ist denn aus deiner Sicht so das lustigste, ohne dass wir es jetzt despektierlich meinen, das lustigste Patientenerlebnis gewesen, an das du dich erinnern kannst? So die crazyste Story oder irgendwie sowas?
Oh, Muss ich mal kurz gut überlegen. Und, genau, und zwar war ich auf dem Dementenbereich und die Leute sind da meistens ziemlich crazy drauf, wollte ich eines Morgens in ein Bewohnerzimmer, das war ein Doppelzimmer, und meine Arbeitskollegin ist vorausgegangen und es war bekannt, dass der Bewohner ja sehr gerne mit seinen Fäkalien dann auch gern um sich wirft.
Wow, oh, meine das mache ich auch gern.
Und meine Arbeitskollegin hat sich dann vorgebeugt zum Bett und ehe sie sich versah, hat sie dann eine handbeschmierte
mit Kacke beschmierte Hand
genau ins Gesicht bekommen und die ganzen Haare waren voller Scheiße. Und man muss sich vorstellen, sie hatte wirklich sehr langes Haar bis zu den Hüften gefühlt. Und nach dem Tag hat sie sich ihre Haare schneiden lassen bis zur Schulterlänge.
Props an die Kollegin, wenn sie zuhört. Du hast auf jeden Fall einen krassen Job gehabt.
Ja.
Alter.
Ja, es gibt viele, viele Sachen.
Ja, das glaube ich.
Das ist einfach, glaubt man auch meistens gar nicht so, wenn man dann irgendwie mit Leuten das so erzählt.
Ja, und ich meine, also, ihr Brainies wisst das natürlich da draußen, jetzt nicht falsch verstehen, dass wir hier jetzt hier irgendwie darüber lachen. Das sind alles natürlich schwer kranke Menschen, denen geholfen werden muss. Und das ist alles nicht schön, weder für die selber noch für die Angehörigen. Aber da kommt jetzt vielleicht der Psychologe aus mir auch wieder so ein bisschen raus. Tatsächlich, dass man sich dann irgendwann in einem gewissen Kreis über solche Sachen auch unterhält und auch darüber lacht, ist ja auch ein Stück weit Verarbeitung dessen, was man da irgendwie so erlebt hat. Und ich glaube, jeder von euch kennt das aus seinem eigenen beruflichen Umfeld ja auch, dass man dann hier und da natürlich auch mal Geschichten erzählt, die im Kern eigentlich nicht lustig sind, aber dann in der Situation halt schon. Und das finde ich auch vollkommen okay. Also versteht das nicht.
Eine Prise Humor ist auch nichts Verkehrtes, weil andernfalls hätten wir auch keinen Spaß, zur Arbeit zu gehen, ne?
Müssen wir auch. Was mich dann auch noch interessiert, um so ein bisschen einmal noch mal auf das Thema der Sendung so ein bisschen eher zurückzukommen, gerade auch so den ersten Teil, wo wir viel über Zahlen und so geredet haben. Hast du denn auch schon mal die Situation mitbekommen in deinem beruflichen Tun, dass zum Beispiel irgendwelche Einwohner, welche Einrichtung auch immer, irgendwann zum Beispiel Probleme hatten, ja, die Kosten zu tragen und deswegen halt irgendwie gehen mussten oder in ein, sag ich jetzt mal, schlechteres Heim umziehen mussten oder sowas?
Tatsächlich noch nicht wirklich. Nein,
ah, okay.
Das habe ich noch nicht so mitbekommen.
Nee, ja, hätte sein können. Musst du dich denn auch mal, ein Beispiel hattest du schon erzählt, aber auch regelmäßig mal in deinem Job mit den Angehörigen denn irgendwie auseinandersetzen?
Ja, des Öfteren, also wirklich fast jeden Tag, denn entweder musst du sie über alles informieren, bei jeder Tätigkeit, zum Beispiel wenn du Leute ins Krankenhaus schicken willst oder wenn was passiert oder die Angehörigen rufen dich an und erfragen tausend Sachen und gerade was Krankenkasse angeht oder Pflegehilfsmittel zu besorgen, musst du dich auch jedes Mal oder Arzttermine musst du dich jetzt mal mit den Angehörigen auseinandersetzen. Ja, also okay. Du arbeitest Hand in Hand wirklich mit den Angehörigen meistens zusammen.
Ja, cool. Also auch noch ein weiterer Aspekt sozusagen dieses Jobs. Nicht nur die pflegerischen Tätigkeiten, nicht nur die sozialen Tätigkeiten, sondern es gehört dann auch der Umgang mit den Angehörigen noch dazu.
Ja, genau.
Okay, krass.
Eine weitere Tätigkeitsanforderung, wenn ich das mal so ganz kurz aus der Arbeitspsychologie wiedergeben darf, so nennt man das nämlich, ne? Dafür sind ja auch beispielsweise Tätigkeitsanalysen da.
Definitiv.
Kleines Klugscheißerwissen, by the way.
Um dann mal so langsam zum Ende zu kommen, möchte ich dir ganz gerne noch eine abschließende Frage stellen.
Okay, tschüss.
Genau. Ja, das war's. Tschüss, Leute. Nein. Also eine abschließende Frage zu stellen. Du hast jetzt noch mal die Möglichkeit, was deinen Bereich angeht, einfach irgendeine Botschaft, die dir irgendwie wichtig ist, an die Brainies rauszuschicken zu dem Thema der heutigen Sendung.
So ganz spontan, jetzt aus dem Affekt. 3, 2, 1, go.
Nichts.
Real?
Fällt mir gerade nichts ein, also.
Sowas wie Brainies, Pflege ist eine super Sache. Ja. Denk nicht so kacke darüber, denk nicht so Stereotyp.
Jetzt leg ihm doch nicht die Worte in.
Sorry.
Das ist genau das, was ich sagen wollte.
So. Nee, ich glaube, das ist ja auch die Botschaft, die wir alle einfach mit dieser Sendung auch senden wollten. Wir haben jetzt natürlich in der Corona-Zeit immer gehört, dass applaudiert wurde, Pflegekräfte, bla bla bla, das ist zwar vielleicht irgendwie mal nett, das irgendwie zu hören, aber letzten Endes kann man sich davon auch nichts kaufen und die Verhältnisse werden auch nicht besser.
Nicht mehr, ne?
Bitte?
Applaudiert wird ja auch nicht mehr.
Davon mal ganz abgesehen. Und trotzdem soll es natürlich nicht vergessen werden, auch vor Corona war Pflege schon ein Riesenthema, über das auch auf politischer Ebene viel diskutiert wurde und wo ja auch einiges auf den Weg gebracht worden ist. Aber das heißt ja deswegen noch lange nicht, dass überall auf einmal jetzt alles gut ist. Wir haben in dieser Sendung ja so ein paar Punkte gehört, wo noch irgendwie
Verbesserungspotenzial
gegeben ist. Ich wollte gerade sagen, Nachlieferungsbedarf, ja, in Anspielung auf DirektPK. Vielen Dank, Kamil, dass du Gast warst in dieser Sendung heute.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Du hast es dir auch verdient durch deine Rätselleistung.
Ja, sozusagen. Andernfalls kommt man hier nicht in die Sendung, ne? So exklusiv sind wir dann auch wieder.
Und
genau, in diesem Sinn danke ich euch auch, wie gesagt, wie immer fürs Zuhören, dass ihr so stolze Hörer von unserem Podcast seid. Danke auch von meiner Seite an Kamil für dieses Expertise-Interview. Experteninterview sagt man ja im Fachjargon. Ich war auf jeden Fall sehr froh, Teil dieser heutigen Folge zu sein und so ein bisschen mehr, Gewissheit darüber zu bekommen, wie das überhaupt so ein bisschen tiefer im Kern aussieht. Aus deiner Sicht geschildert. Vielen Dank dafür.
Ja, und auch von meiner Seite vielen Dank und tschüss bis nächste Woche. Wie ihr das kennt, entlasse ich euch in die Woche sozusagen mit ganz tiefen philosophischen Gedanken. In dieser Woche könnt ihr euch mal über Folgendes Gedanken machen. Wieso ist es eigentlich so, dass wenn wir mit unserem Auto rückwärts fahren, dann machen wir erstmal die Musik leiser, damit wir besser sehen können. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Also in diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao.
Adios.